Klein, aber hart.
Und damit, herzlich willkommen.
Hast du schon wieder
guten
diesen
Tag.
Plauderton?
Na, ich glaube,
irgendjemand hat dir mal jetzt den Tipp gegeben, weil das war im letzten Podcast schon so. Du darfst nicht so aufgeregt sprechen, du musst dich ein bisschen zurücknehmen, dann bringst du mehr Ruhe in die Sache und machst so ein bisschen intellektuell.
Weil ich reife. Ich werde ja auch nicht jünger.
Solange nicht schlecht wirst.
Und damit wollen wir uns ja heute auch ein bisschen beschäftigen. Also erstmal einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Christine ist da und natürlich auch der Micha.
Ja. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Bin gerade abgelenkt, mein Mikrofon hängt hier irgendwie schief. So war
und
ich
und wir wollen natürlich
und der uncharmante Pfosten ist auch da. Gerade eben hat sie doch gesagt.
Also der André Hart. Ne,
sie jetzt hat zu mir uncharmanter Pfosten gesagt.
Ja, weil, wissen Sie, ich komme hier rein und zur Podcastaufnahme, die Jungs saßen hier schon und haben schon miteinander gesprochen. So.
Moment. Die Jungs, also da muss man sagen, der Micha Klein sitzt ja jetzt nicht hier.
Ihr wisst gar nicht, ob ich sitze.
Wo erreichen wir dich gerade in der Welt, Micha?
Ich sitze in NRW, also im schönen Hilden. Und
Hilden.
Ich verrate nicht, ob ich sitze, stehe oder liege.
Okay, alles klar. Ja.
Na, auf jeden Fall sitzt du hier, also der André saß schon im Studio und die beiden haben telefoniert und gequasselt und ich komme dazu und der André sitzt hier auf seinem Stuhl am Pult und meint so, da geht's jetzt endlich mal los. Und wer hat keinen Stuhl? Mein Stuhl steht ganz hinten in der Ecke. Also anstatt, dass er der Dame mal irgendwie da einen Stuhl hinstellt oder irgendwie mal ein bisschen höflich ist, nee, da pampelt er rum, das ist aber schön, das können wir jetzt loslegen. Und da war mir kurz entfleucht, du uncharmanter Pfosten. Da war ich kurz ein wenig ungeheuer. Ich kann das nicht leiden. So.
Aber gestern war ja Frauentag. Also ihr Frauen wollt das immer noch, dass wir das grippeschwache Geschlecht, das ist ja bekannt, dass Männer mal mehr leiden, also dass wir euch den Stuhl hinstellen, dass wir die Tür aufmachen und so weiter. Also bei aller Emanzipation, das ist doch noch gefordert, ja?
Ja, na, was heißt gefordert? Nein, wenn man es einfordern muss, ist es schon wieder, also ich meine, nach 20 Jahren unter Kollegen, ich finde, da kann man es einfordern.
Was heißt unter Kollegen? Zehn davon waren wir verheiratet.
Ja, das stimmt.
Oder
das kommt ja noch hinzu, Mensch.
Dann ist doch dein Fehler diese Erwartungshaltung. Da müsstest du doch gelernt haben und wissen, was du erwarten kannst und was nicht.
Ja, das war halt mal anders, weißt du. Das war damals, als dein Herz noch mir gehörte, da habe ich auch noch einen Stuhl gekriegt. Und
als er noch nicht so kränklich war. Eben. Ja. Ja, das sind wir ja gleich beim Thema.
Aber bei kränklich warst du schon immer.
Ein bisschen. Das ist ein bisschen
also Mimimi, wenn irgendwo irgendwas wehtat, hat er immer gleich irgendeinen Arzt. Also erstmal gegoogelt, ne? Und die Diagnose hatte er quasi schon und dann beim Arzt angerufen. Herr Doktor, ich habe XY, also unter Krebs ging da auch gar nichts. Sie müssen mir helfen. Also diesen Hang zur Dramatisierung hattest du, glaube ich, schon immer.
Ehrlich gesagt, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe immer den Hausarzt praktisch übersprungen, weil ich hatte nie einen. Also ich bin immer gleich zum Facharzt.
Ja, du wusstest ja auch immer gleich schon, was
ja,
los
richtig,
ist. Ne?
Genau.
Warst du denn dann auf der richtigen Richtung oder haben sie dir dann gesagt, nee, hier, das, was sie gerade als Krebs betrachten, in Wirklichkeit, schon schnüren sie sich mal den Schuh zu? Oder
ja, richtig, ja,
stimmt, irgendeine, so eine Hals-Nasen-Ohren-Ärztin, die hat doch mal richtig angetroffen.
Oh, richtig, weil es bei mir im Ohr gerauscht
hat. Die hat es mal ausgesprochen.
Oh, da war ich, wirklich, ja, da war ich bei einer, da hat es gerauscht im Ohr. Und da macht man sich ja Sorgen, das ist schon länger her. Und da bin ich hin, hab mir einen Termin gemacht, auch direkt bei der HNO-Ärztin.
Genau, da warst du auch ein Tumor im Ohr gleich.
Das
ist ganz im Notfall, sie müssen mich dringend dran nehmen.
Und natürlich die Praxis voll mit Patienten. Ich habe da auch lange gesessen und gewartet und irgendwann kam ich dran und die hat sich dann, also so als wäre ich nicht im Raum. Kennt ihr das, wenn man so, wenn zwei Menschen, wenn die dann in der dritten Person über dich reden und du bist dabei, das ist so furchtbar. Hat gesagt, und wegen sowas kommen die Patienten ja her, als ob wir nicht genug zu tun haben. Die hat mich praktisch über Bande. Hat die mich so abgecancelt.
Aber das sind HNO-Ärzte. Das ist wirklich, ich bin auch seit Jahren auf der Suche. Immer wieder falle ich darauf rein. Also zum Beispiel, wenn dann irgendwie was mit dem Ohr ist, das geht zu oder da ist irgendwie was drin, was so fillt. Da war mal bei mir so ein ganz kleines Haar, lag am Trommelfell. Und dann bohrt der da dran rum und sagt, na, jetzt machen wir die ganz große Kunst der Hals-Nasen-Ohren-Kunde. Will damit sagen, ich mache Ihnen jetzt die Ohren sauber, Sie Blödmann. Und dann kriegt er da hinterher für hunderte von Euros dafür. Weißt du, dann soll er es einfach machen und die Klappe halten und nicht doch so tun, als wäre ich der letzte Depp.
Siehste?
Weil das habe ich bei Hals-Nasen-Ohrenärzten mehrmals erlebt. Also irgendwas scheint da in der Ausbildung zu sein.
Aber vielleicht ist auch, ich will jetzt nicht sagen, ist was Kleines dran, aber ich zum Beispiel, ich war noch nie in meinem Leben beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ich wüsste gar nicht, was ich da soll. Wenn es krabbelt im Ohr, mache ich meine Ohren selber sauber. Was macht ihr denn, sagt mal?
Naja, ich war einmal.
Ach so, aber Micha, warum bist du denn so oft?
Ja.
Ach Gott, soll ich meine ganze Krankengeschichte erzählen?
Also ich habe... Putzt du deine Ohren nicht oder was?
Nee, die Ohren, ich habe tatsächlich schon von klein auf irgendwie, wird da viel produziert. So.
Ah, okay. Okay. Und dann, schöne Vorstellung.
Schöne Vorstellung, Prima. So, ihr wolltet das wissen. Und dann habe ich dann früher immer schön mit den Wattestäbchen, sondern jedes Mal kommst du zum Arzt und er sagt, benutzen Sie Q-Tips? Und dann habe ich immer gesagt, ja. Und dann sagt er, da sollten Sie sein lassen. Das war so ein, ich glaube, Jugoslawe war es. So, dann hat er das immer, dann passiert das halt regelmäßig. So, jetzt benutze ich seit Jahren die Dinger nicht, gehe hin und die fragen dann jedes Mal, benutzen Sie Wattestäbchen? Nein, seit Jahren nicht mehr. Also, da ist doch schon die Diagnose ist doch schon falsch.
Also im Grunde könnten wir heute so einen kleinen medizinischen Podcast hier machen. Es ist, ich habe mir überlegt, der schärfste Podcast ever. Das wäre auch ein guter Titel, ja, um wieder mal so ein paar Neupodder zu angeln, zu fischen.
Das hat mit einem Arzt zu tun.
Der schärfste Podcast ever ist, weil ich, also ja, es ist genau eine Woche her. Heute ist der 9. März. Und ich hatte am 2. März meine erste Augen-OP.
Ach, du meinst wegen Scharfsehen?
Ja, wegen Scharfsehen, der schärfste Podcast. Ja, wegen Scharfsehen. Ich hatte ja Linsentausch. Also es gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten, sich...
Also drei.
Wenn man, was, drei Linsen?
Nein, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, sich die Augen operieren zu lassen.
Ja, also, gut, aber die differenzieren ja ineinander auch nochmal. Also ja, es gibt also das Lasern, dann kann man sich eine Linse, praktisch eine künstliche Linse so unterschieben lassen vor die natürliche Linse.
Genau.
Und dann kann man sich die natürliche Linse komplett entfernen und neu ersetzen lassen.
Der refraktive Linsentausch, so heißt es.
Du kennst dich aus, du hast ausführlich mit dem Doktor gesprochen.
Genau, und der hat mir das auch mal so ein bisschen erklärt, weil der André war ja so in Panik, konnte gar nicht richtig zuhören.
Und ich kann jetzt, ist das schon so weit, dass du jemanden mitnehmen musst, der aufpasst und sich...
Ja, richtig.
Ja?
Genau.
Ja. Ach, guck an, das kenne ich auch.
Du musst ja auch
so,
wirklich gebracht und wieder geholt werden. Ja. Also gebracht nicht zwingend, aber geholt schon, weil du bekommst ja, also ich kann dir mal ganz kurz erzählen, weil vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ja, vielleicht ist der eine oder andere ja auch Ü30, so wie ich, und fasst das demnächst ins Auge. Ja, so eine OP, egal ob jetzt Lasern oder Linsentausch oder was auch immer. Also das wird ja ambulant gemacht. Du bekommst trotzdem eine leichte Narkose. Also vorher erstmal eine sehr ausführliche Voruntersuchung. Und dann bekommst du nämlich gesagt, was für dich so der optimale Weg ist. Ja, ob das nun das Lasern noch ist oder diese Ersatzlinse oder praktisch Zweitlinse oder eben eine völlig neue Linse. Das wird ja alles erläutert. Das hängt wirklich ganz und gar von der Konstellation ab. Und dann bei allen gleich ist, dass das dann ambulant passiert. Das heißt, du gehst hin. Keine Ahnung, bei mir war es 9:30 und vormittags um 10:30, um 11 bist du schon wieder zu Hause. Das heißt, der ganze Eingriff dauert 15 Minuten. Das ist schön, das bringt mich auf Olaf Scholz. Der spricht ja aktuell vom neuen Deutschland-Tempo.
Ja.
Habt ihr mitbekommen, jetzt hier so LNG-Terminals in 200 Tagen von der Einreichung bis zur Fertigstellung. Ja, das gab's vorher nie. Also irgendwie für einen Autobahnanschluss 20 Jahre Genehmigungszeitraum gebraucht. Das geht jetzt ganz schnell alles. Ja,
ja, Moment. Aber die Realität hat es ja schon wieder eingeholt. Man will ja bei der Bahn den Deutschland-Takt einführen. Und das kam jetzt auch in den letzten Tagen. Da ist das Deutschland-Tempo dann bis zum Jahr 2070.
Ja, 2070 fahren die Züge eventuell dann pünktlich.
Ja,
also das neue Deutschland-Tempo. Wollte sagen, 15 Minuten für ein Auge. Du merkst nichts. Dadurch, dass du so leicht sediert bist, bekommst also eine leichte Narkose irgendwie also über eine Kanüle im Arm. Und irgendwie betäuben die das Auge dann auch noch, aber davon merkst du dann gar nichts mehr, bekommst du auch nicht mit. Und nach einer Viertelstunde fahren sie sich da wieder raus und hast eine Augenklappe um, die kannst du dann am nächsten Morgen abnehmen. Bei mir gab es so gut wie überhaupt keine Probleme. Also danach, es hat ein bisschen getränt das Auge, dadurch musste ich dann immer mal niesen. Habe ich gedacht, um Gottes Willen, wenn du jetzt so oft niest, fliegt dir vielleicht die Kunstlinse raus. Aber es ist nicht passiert. Und der Arzt hat sich dann auch gemeldet und das hat mich da auch gleich beruhigt.
Moment, du hast ihn kontaktiert.
Ich habe ihn kontaktiert.
Meine Linse rausfliegen, weil ich niesen muss?
Wir haben gesagt, Mensch, helfen Sie mir. Ja, meine Linse fliegt raus. Aber ist nicht passiert. Und ich hatte auch überhaupt keine Schmerzen. Und am nächsten Morgen machst du dann die Kompresse ab. Und was suchst du denn?
Sollst du mal gucken?
Ja. Machst du die Kompresse ab? Und tatsächlich, das Ergebnis ist wirklich verblüffend. Also man kriegt es dann natürlich erst mit, wenn das zweite Auge auch gemacht ist. Super, also ich kann wirklich super scharf sehen. Zumindest jetzt momentan so in der Nähe und computerarbeitsplatzmäßig. So diese Entfernung in der Weite ruckelt sich das noch ein bisschen ein. Da brauchst du wohl so 2-3 Wochen. Aber es ist wirklich sensationell, ein völlig neues Lebensgefühl. Also ich sehe jetzt schon besser als mit Kontaktlinsen und Brille.
Ah ja.
Definitiv.
Aber ja. Wie ist so ein Arzt dann drauf nach der OP? Sagt er dann bis morgen auf Wiedersehen oder Wiederschauen oder was sagt er dann?
Naja, und wenn es nicht, der sagt dann, und wenn es nicht funktioniert haben sollte, drücken Sie ein Auge zu.
Ja, wenn Sie niesen müssen, drücken Sie das Auge besser zu, sonst fliegt die Linse.
Ja, nee, alles wirklich gut gegangen. Ja. Jetzt gibt es einen sogenannten, ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt, ich habe jetzt einen sogenannten Tropfplan. Mhm. Kennt ihr sowas? Das ist irre.
Ja, du, bei dir jede 45 Minuten, da musst du doch immer rennen. Na, hier, auch während des Podcasts. Nee.
Alle 5 Stunden gibt es dann einen Tropfen in die Äuglein. Das ist jetzt
In die Äuglein, ja.
In die Äuglein ein Tropfen. Das ist, dass sich einfach nichts entzündet.
Ja, okay.
Weil das die größte Gefahr ist, ne?
Richtig, richtig. Also das Risiko, das OP-Risiko ist also wirklich im absoluten Promillebereich und es passiert extrem selten, dass sich da mal irgendjemand verschneidet oder also nicht, dass der Schnitt irgendwie falsch ist oder ich glaube, es kann auch passieren bei der Narkose, weil da doch irgendwie noch das Auge nochmal extra narkotisiert wird. Das bekommst du aber nicht mal mit, wie gesagt, weil du ja vorher so diese leichte Sedierung über die Kanüle bekommen hast. Wenn die da ganz blöd mal daneben stechen würden oder so. Ja, also das sind so die Risikofaktoren. Aber das allergrößte Risiko ist eben tatsächlich diese Entzündung, dass sich da was entzündet im Auge.
Also ja,
deswegen Tropfplan.
Nur für den statistischen Ausnahmefall erwähnt. Bei meinem Vater ist es damals beim ersten Auge schiefgegangen.
Nein.
Tatsächlich, ja. Da war irgendwie während der OP plötzlich wurde man nervös und da saß die Linse nicht so richtig und dann musste man nochmal und hin und her. Und da ist irgendwas schiefgegangen und hinterher hat er da auch erstmal nicht so richtig drauf sehen können. Und ich glaube, es wurde später dann so noch mal neu gemacht.
Aber das war dann wahrscheinlich in den 50er Jahren, oder?
Nee, nicht ganz so lange her. Ich würde jetzt mal schätzen 10, vielleicht maximal 15 Jahre her.
Ah ja, okay. Ja.
Mein Papa hat es damals auch machen lassen, aber der war, ich glaube, der hatte zum Schluss minus 13 oder so. Also der war extrem kurzsichtig. Und bei dem ist aber gut gegangen. Also der konnte danach wirklich echt gut gucken mit seinen Kunstlinsen.
Das ist unglaublich, was die Medizin da geleistet hat.
Das also funktioniert, ne?
Tatsächlich die erste Linse, ich glaube so in dem Verfahren, wie ich das jetzt erlebt habe, wurde tatsächlich so Mitte, Ende der 40er Jahre so ersetzt, nicht transplantiert, ist ja Quatsch. Ersetzt,
eingeschoben.
Eine künstliche Linse, ja.
Aber wie ist denn da jetzt da die Garantie und die Nutzungszeit? Weil beim Lasern ist ja so, dass nach ein paar Jahren das wieder sich verändert und dann muss theoretisch wieder nachgelasert werden. Bleibt die Linse jetzt immer so oder ändert sich da auch was?
Also laut Angaben des Arztes bleibt das jetzt immer so.
Okay. Das ist aber auch die teuerste Version, die du gemacht hast. Ne? Das ist also dieser refraktive Linsentausch, habe ich das so verstanden. Bei den jüngeren Menschen wird eher dieses Augenlasern gemacht oder diese Linse, die da vorgeschoben wird. Und der refraktive Linsentausch, das ist eben so der Porsche unter den Augen-OPs quasi, ist die teuerste Version. Aber du hast eben auch die Garantie, dass du dann später im Alter keine Brille durch hier Alterssichtigkeit und so weiter brauchst.
Ach, auch der graue Star. Da gehen die Meinungen wohl auch ein bisschen auseinander. Ja. Ich hatte euch ja schon mal vom Herrn Kral erzählt, auch ein fleißiger Podcast-Hörer, der mir dann immer mal geschrieben hat und gesagt, Vorsicht, und gibt es da Langzeitstudien und man muss da ein bisschen aufpassen mit dem Linsentausch und so weiter und so fort. Also so mit absoluter Sicherheit kann man nichts sagen. Ja, wir haben ja, ich glaube, im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Ja, wir halten es mit Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also wer kann das schon mit 100%iger Wahrscheinlichkeit oder Genauigkeit ausschließen, dass da nochmal irgendwas ist. Aber ja, angeblich ist es tatsächlich oder soll es so sein, dass man bis ans Lebensende Ruhe hat jetzt vor dem Thema schlecht sehen, schlecht gucken.
Und jetzt muss man sich auch leisten können.
Das ich wollte gerade fragen,
mal ganz klar sagen.
Wo liegen wir da preislich?
Kostenpunkt so 6.200 Euro. Da kommt dann noch so ein bisschen Anästhesie dazu.
Für beide Augen zusammen.
Für beide Augen zusammen.
Also knapp 7 hat er da gesagt.
Also bist du bei 6,5, 7.
Und das Augenlasern, also quasi die günstigste Variante, ist so bei 3,5. Und das eben das Teuerste ist dann eben so.
Und teuer muss ich nochmal deshalb sagen, also da gibt es ja auch, deswegen habe ich es vorhin kurz erwähnt, so Unterstufen. Ja. Das ist jetzt eben so, dass ich sowohl in der Nähe extrem scharf gerade sehen kann. Mhm. Also ich war jetzt schon zu 2 Nachuntersuchungen und die haben gesagt, Wahnsinn, also das sind irgendwie 120% oder so, wenn ich jetzt lese oder eben so in Computerentfernung arbeite. Die Weite muss ich noch ein bisschen einstellen. Und diese Linsen, die ich eben habe, das sind die refraktiven Linsen, meine ich. Ja. Mhm. Die sind eben sowohl in der Nähe extrem scharf, als dann eben auch in der Weite, in der Ferne. Ja. Normalerweise musst du einen Kompromiss machen, wenn du so, auch beim Linsentausch, wenn du sagst, okay, ich nehme das etwas günstigere Modell, dann bin ich halt in der Ferne ganz toll, brauche aber zum Lesen noch eine Lesebrille oder umgekehrt, ich will keine Lesebrille, dann muss ich aber zum Autofahren eine Brille aufsetzen, für die Ferne und so weiter. Das gibt's auch. Und diese Art Linse, die ich habe, die deckt eben beide Bereiche ab, aber auch hier gibt's einen kleinen Haken. Die sind dann halt irgendwie ein bisschen perforiert, weil das anders dann nicht geht. Also die brechen sich irgendwie, diese Linsen, sonst kriegst du das eben nicht hin, dass sie sowohl in der Nähe als auch in der Ferne scharf ist. Und das bedeutet, weil die so leicht gebrochen ist, also das ist jetzt so meine naive Vorstellung davon, hast du eben abends, also beziehungsweise nachts, wenn du so in einen Lichtpunkt guckst, hast du so einen Halo, so einen Halo-Effekt. Ah, ja, dass du da wie so eine Art kleinen Kreis um eine Lichtlaterne zum Beispiel hast oder einen Autoscheinwerfer.
Ja.
So, das habe ich jetzt schon ausprobiert. Das ist bei mir nur ganz, ganz leicht ausgeprägt. Und auch da heißt es, ist es wohl so, dass die einen da ein bisschen sensibler drauf reagieren, die anderen weniger sensibel. Normalerweise rechnet das Gehirn das nämlich dann auf die Dauer, also nach einer gewissen Zeit raus. Also du subtrahierst es einfach intuitiv oder, ne, also dein Gehirn sieht, also du siehst immer diesen Kringel um die Lampe, ja, so ganz schwach, aber dein Gehirn zieht das irgendwann ab, sodass du also eigentlich nichts mehr mitbekommst, dass da irgendein Halo- oder Halo-Effekt entsteht.
Okay. Aber die Kasse zahlt vermutlich nichts.
Die Kasse zahlt nicht. Gesetzlichen Kassen dürfen gar nicht zahlen. Ja. Und die privaten, kommt auf deine Versicherungsbedingungen an. Aber es ist echt schwierig, da was durchzuboxen. Wobei es auch Urteile gibt,
genau.
hast du gegoogelt. Ne?
Ja. Ich habe gegoogelt, also mehr noch nicht. Aber ich muss mich jetzt mal dahinter klemmen. Ist ja jetzt gerade eine Woche her. Und ich habe noch nicht mal die Rechnung.
Ach so.
Aber nein, es gibt tatsächlich Urteile, dass die privaten Versicherungen, und zwar unabhängig von dem, was da in den Versicherungsbedingungen drin steht oder stand, dass die zahlen müssen. Natürlich, der Micha sagt immer, unser Micha Klein ist ja auch unser Rechtsexperte hier
natürlich,
im Podcast, sagt immer, ja, es kommt drauf an, nämlich auf den Einzelfall. Aber diese Einzelfälle sind bis jetzt wohl weitestgehend gut ausgegangen, weil eben in dem Falle der Richter geurteilt hat, dass das eine Augenkrankheit ist. Und die Krankenkassen, also auch die Privaten, haben immer gesagt, na, üblicherweise kann man die Augenkrankheit dann eben mit Kontaktlinsen oder Brille ausgleichen. Und da sagt der Richter aber, ja, aber das ist eben praktisch nur eine Bekämpfung der Symptome. Die private Krankenversicherung ist aber auch dazu verpflichtet, praktisch die Krankheit an sich, also die Ursachen, also das alles, was zur Heilung dieser Krankheit führt, zu bezahlen. Und wenn du plus 5 Dioptrien hast, wie ich zum Beispiel, oder wie dein Papa, minus 13 oder wie auch immer, oder ja, selbst bei minus 2 oder plus 2 ist es ja am Ende eine Augenerkrankung. Ja, und deswegen
kann ich einfach eine Brille aufsetzen.
Kann man, also ja, kann so argumentieren ja die privaten Krankenkassen, aber wenn man klagt, und ich meine 6.000 Euro, das lohnt sich schon.
Da mal zu klagen. Da hat er hart Lust drauf.
Einen Anwalt zu fragen, ob das geht.
Kannst du mal einrechnen.
Ja, eben. Ja, ganz spannend. Also jedenfalls Ergebnis, ich möchte es nochmal aus erster Hand berichten. Ergebnis ist sensationell.
Okay.
Mhm. Ja, dann mache ich jetzt ein Sparschweinchen.
Machst du ein Sparschweinchen?
Vielleicht in 10 Jahren.
Na, du kannst ja gelasert werden. Also ich glaube, du bist ja auch noch nicht so alt. Also ich glaube, bei dir würde Laser noch gehen.
Du bist ja noch nicht so alt. Also soll ich dir ein paar klatschen oder was? Ich habe aber auch wirklich echt schlechte Augen. Ich bin bei minus 8 insofern.
Ja. Aber bei Kurzsichtigkeit geht es doch, glaube ich, mit dem Lasern sowieso. Bei Weitsichtigkeit funktioniert es doch gar nicht, oder?
Das Lasern? Also, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob Lasern bei Weitsichtigkeit funktioniert.
Ja, aber selbst 4.000 oder 3.500 für das Lasern, das liegt jetzt bei mir auch nicht so rum.
Ja.
Also doch das Sparschweinchen. Das Sparauge, die Sparbrille.
Das Einzige wäre natürlich
der schärfste Podcast, den es je gab. Aber vielleicht, guck mal jetzt, ganz, ganz viel. Wir können ja hier so, wie heißt das, Crowdfunding machen hier.
Warte, bitte. Ja. Nein, das machen wir vielleicht mal für sinnvolle Sachen.
Spendenaktion. Oder ich habe ja mal ein halbes Semester Psychologie angefangen zu studieren. Ich kann dir natürlich einen Attest schreiben, dass du ganz wahnsinnig darunter leidest. So, und dass das auf deine Psyche schlägt. Und dann hast du ja auch wieder gute Chancen.
Das ist so kurz. Ich habe mir ja wirklich vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so, weil ich habe immer Kontaktlinsen und dann nehme ich so Tageslinsen, weil du die halt jeden Abend wegschmeißt. Das ist am ungefährlichsten fürs Auge, ist nicht ganz günstig, aber wenn du mal mit dreckigen Fingern oder so reinfasst, tust du die halt am nächsten Morgen nicht wieder rein. Deshalb nehme ich Tageslinsen und dann dachte ich, na, aber irgendwie brauchst du ja vielleicht mal eine Notfallbrille, weil du hast ja immer mal, wenn das Auge irgendwie mal ein bisschen angestrengt ist, schlafen wir ja nur auch immer so wenig, dass das Auge ein bisschen gereizt ist, dann wäre es ja schön, mal eine Brille aufsetzen zu können. Und da war ich bei, oh Gott, wer hat diese Rücknahmegarantie? Fielmann, glaube ich. Die sagen, wenn es nicht passt, nehmen wir es zurück.
Weiß ich nicht.
Was, Apollo?
Machen bestimmt mehrere.
Eins von beiden und hab mich ewig beraten lassen und die hat auch gesagt, ja, möglichst kleine Gläser, weil -8, das ist schon so Flaschenboden. Also umso größer die Gläser, umso breiter werden die. Ja, umso, das ist auch heute noch so. Ich dachte ja, dass sich da irgendwas getan hat. Umso breiter werden die dann am Ende des Glasrandes und das sieht natürlich dann wirklich blöd aus. Und dann hat es 2 Wochen gedauert, dann haben die mir die Brille gemacht und ich war dann wieder bei der Beraterin, um mir die abzuholen. Und die hat schon so gesagt, wollen Sie sie wirklich sehen?
Oh.
Und oh Gott, das war so, also wirklich, das war, ich bin ja jetzt nicht eitel und ich dachte, naja, so für, keine Ahnung, zu Hause rumschlampern, aber das sah so schlimm aus, also das waren wirklich wie Flaschenböden und das waren die teuersten Gläser, die man nehmen konnte. Und keine Ahnung, dieses Gestell war ganz billig, die ganze Brille sollte dann irgendwie 800 Euro kosten. Habe ich dann zurück, also die haben das auch anstandslos, die hat schon gesagt, naja, verstehe ich, nehmen Sie mal mit, schlafen Sie mal eine Nacht drüber. Aber das sah so hässlich aus und dann hat sie auch die Augen so klein gemacht und diese Riesen, sah aus, als hätte ich so Lupen vor den Augen, wie so dieser Steve Urkel aus dem Fernsehen. Das war ganz schrecklich. Nee, habe ich wieder zurückgegeben.
Aber ihr beide könnt das mit den Kontaktlinsen gut, ne? Also da flupp ins Auge reinmachen, wieder raus.
Das ist easy, das mache ich im Stab. Das mache ich im Dunkeln.
Ich habe in meinem Leben noch nie Kontaktlinsen getragen, habe das aber, nee, das ist jetzt gelogen, der Satz ist schon falsch. Ich habe es einmal gehabt und zwar für so eine Halloween-Party, wisst ihr, so hier, so rote Dinger. Total cool. Die konnte ich mir aber selbst nicht reinmachen. Das hat dann damals mein Freund gemacht und hat mir ins eine Auge war ich schon so, oh Hilfe, war das schlimm. Beim zweiten Auge Kontaktlinse reinmachen war so, dass ich wurde kreidebleich. Ich bin fast kollabiert dabei. Also weil so dieses Gefühl, da kommt was ins Auge und so, fand ich ganz schlimm. Und dann habe ich natürlich, der Abend war dann cool. Ich habe das auch gut ausgehalten, war überhaupt gar kein Problem. Und ich habe immer nur gedacht, ach du meine Güte, die müssen ja irgendwann auch wieder raus. Mhm. Da muss ja so ein Finger auch nochmal ins Auge rein. Also es war, also deswegen bin ich bis jetzt noch nie auf die Idee gekommen, mir wirklich Kontaktlinsen zuzulegen.
Ja, es ist, also Christine hat jetzt zum Beispiel aktuell ein Matschauge. Ja,
hat sie. Das hat aber nichts mit den Kontaktlinsen.
Das könnte aber sein, dass, wie gesagt, wenn dann der Finger eben doch mal irgendwie
nicht gewaschen ist. Nein, ich habe Holzsplitter beim Sägen ins Auge gekriegt.
Gut, das kann ja natürlich nach dem Lasern auch passieren, das stimmt.
Das ist immer blöd.
Ich habe das echt mal ausgerechnet, was es bei mir kosten würde. Ich meine, ich bin jetzt, also so alt bin ich nur auch noch nicht. Und also wenn ich jetzt noch den Rest meines Lebens Kontaktlinsen kaufen würde, von Zeit zu Zeit eine Brille, dann verändert sich ja auch die Stärke. Also musst du das ja irgendwie anpassen, nicht ständig, aber so alle 4-5 Jahre vielleicht. Am Ende.
Da kannst du auch die OP bezahlen.
OP bezahlen und es ist nochmal, also toi, bis jetzt so bequem, also morgens aufzustehen und klar zu, also gut, es ist natürlich, es hat auch einige schreckliche Momente. Ja.
Es kann auch daneben gehen unter Umständen.
Ja, man lernt ja seine Umwelt völlig neu kennen. Aber ja, prinzipiell, also auch von der Rechnung her, glaube ich, kommt das hin. Ja, irgendwie, irgendwann hat sich das amortisiert. Ja, der schärfste Podcast ever. Und es geht ja weiter bei mir. Entschuldigt, dass jetzt ich... Ja, medizinischer Podcast. Wisst ihr, was mir am nächsten Montag bevorsteht? Also heute ist der 9. März, ich sage es normal, ein Donnerstag. Mhm. Am kommenden Montag werden mir 4 Weisheitszähne gezogen.
Och, wie süß, der Kleine hat 4 die Weisheitszähne.
Kommenden Montag. 12 Uhr, denk mal an mich, ja.
Oh Gott.
Ja, weil sich da irgendwas...
Narkose, oder?
Nee, eben nicht. Nee, also irgendwie sind die schon ein bisschen locker.
Oh Gott.
Und jetzt, also doch bei meinem Zahnarzt ist jetzt ein neuer Oralchirurg, ich kann es gar nicht aussprechen, Oralchirurg. Oh Gott. Total netter Typ aus Leipzig. Und der hat sich das jetzt alles mal genau angeguckt. Ich hatte immer so ein bisschen Probleme und gesagt, Mensch, das tut immer mal weh. Und hat er genau den Entzündungsherd so lokalisieren können. Hat gesagt, ja, das sind die Weisheitszähne. Und da hat sich da so irgendwie eine Tasche gebildet. Und zwar wirklich links oben, links unten, rechts oben, rechts unten. Und er hat gesagt, am besten wir machen das alles in einem Abwasch weg.
Ja. Aber dass du jetzt so erst mit Mitte 30 die Weisheitszähne rauskommst,
ist ja
Wahnsinn.
Spät, ne?
Das ist echt spät, ja. Ich dachte, die Pubertät, aber bei dir war die Pubertät ja auch spät, dauert ja noch an.
Deswegen, ja. Ne? Und was wird dann aus meiner Weisheit? Wir müssen alles nochmal in diesen Podcast packen.
Die haben wir dann im Döschen.
Ich wollte gerade sagen,
die kannst du noch mitbringen.
Wenn die jetzt auch noch weg ist, meine Güte. Aber das heißt, alle 4, aber und du möchtest am nächsten Tag wieder brav hier an der Werkbank stehen, ja?
Also der hat gesagt, weil ich ja eben schon Mitte 30 plus bin, ja, Mitte 30, Ü 40, sogar schon Ü50, hat der gesagt, die sind schon ein bisschen locker, also das wird jetzt nicht mehr, das wird jetzt nicht
die
mehr so.
Nur noch rausschubsen.
Nein, aber das wird jetzt nicht mehr so wie bei einem pubertierenden Kind oder bei einem jungen Erwachsenen, wo das eine richtige OP ist. Also, sie sind schon locker. Nein, weil, nein, aufgrund.
Wie bei so einem alten Auto, dass der Kotflügel schon fast von alleine abfällt.
Nein, sie sind schon locker wegen des langen Gebrauchs, weil man ja die auch nutzt, um drauf rumzukauen und was weiß ich. Ja, sind schon locker. Und deswegen.
Schubsen wir nochmal an.
Deswegen ist der Eingriff wohl überschaubar.
So. Oh, ist das schön.
Jetzt mache ich meinen Schal ab an dieser Stelle, weil ein bisschen erkältet bin ich.
Bist
auch.
Du auch noch?
Wisst ihr, was ich noch habe?
Was noch?
Was? Hier so am Ellenbeutel, so eine Schleimbeutelentzündung. Ich war doch im Urlaub.
Ja.
Das habe ich ja erzählt beim letzten Mal. Und plötzlich ist mir eine Beule gewachsen am Ellenbogen.
Am Ellenbogen
eine Beule. Und du kriegst einen Riesenschreck. Ne? Denkst du, oha, Krebsgeschwür. Und
da war es wieder.
Nee, aber es ist das, was ich als junger Mensch mal auch am Knie schon hatte. Nämlich,
als die Zähne noch fest waren.
Als die Zähne noch nicht wackelten. Eine Schleimbeutelentzündung. Das ist so durch Überlastung, wenn er halt irgendwie... keine Ahnung, Liegestütze mal falsch machst oder zu viel.
Was hast du denn aber da gemacht?
Wie viele Liegestütze hast du denn gemacht? Ich weiß nicht genau. Also
du machst doch gar nichts im Moment gerade.
Na, im Moment
machst du jetzt gerade nicht so.
Na, ja, aber woher kommt die denn? Na, bis zur Schleimbeutelentzündung habe ich doch.
Ach, da hast du was gemacht.
Kam doch, dann plötzlich bin ich aufgewacht und da, was ist denn das?
Ja. Ich weiß mal, so. Aber Schleimbeutel, Moment, da kann ich wieder, da, also ich bin ja nicht nur Rechtsanwalt, fast Psychologe, ja, ja, sondern auch Dr. Google. Schleimbeutelentzündung hatte ich, also in der Eigendiagnose auch mal. Ich kam nicht direkt auf Krebs, aber es war wirklich so, das war bei mir in der Schulter, dass ich wirklich nicht mehr die Hand von der Computermaus rüber zur Tastatur nehmen konnte.
Oha.
Dass es so wahnsinnig weh tat. Und dann habe ich natürlich also auch die Differentialdiagnose mir selbst erstellt. Und zuerst gehst du ja dran, dann hältst du alles schön warm und dann machst du und versuchst Bewegungen zu machen, das beweglich zu halten und so weiter. Und dann habe ich aber festgestellt, nee, das ist genau die falsche Richtung und habe dann meinen Therapieansatz komplett verändert und ich meine, es war dann mit Kühlung und mit Entzündungshämmern und so weiter. Und tatsächlich, und es stand wirklich in allem, also in der Fachliteratur bei Google stand überall drin, ganz schwierige Geschichte. Es hat drei Phasen. Die erste Phase, 3 Monate lang wird es langsam immer schlimmer. Und ich war an Tag Nummer 2. Ne? Und so, ich dachte, okay, 3 Monate immer schlimmer. Dann ist es 3 Monate lang fies und dann wird es langsam über die nächsten Jahre wieder besser. Und es war tatsächlich, innerhalb von 3-4 Tagen war es dann also wieder gut.
Mhm. Also ich kenne die Schleimbeutelentzündung kenne ich nur vom Hund. Meine deutsche Dogge hatte das mal und das war auch ewig langwierig. Da habe ich dann nochmal so mit Infrarotlampe, sollte ich nochmal Wärme draufstrahlen und da habe ich bestimmt, keine Ahnung, also 2 Monate habe ich da bestimmt rumlaboriert und hast es immer so am Gang, hast es auch immer gesehen, aber dann war es auch wieder schön.
Ja.
Also ich wollte jetzt auch mal was beitragen.
Sehr schön, ja, beim Hund, ja. Ich kann euch aufklären, also es gibt ja, was Micha hatte zum Beispiel, ist die bakterielle Schleimbeutelentzündung, die ist schmerzhaft. Ja. Ich habe, ist die nicht bakterielle. Also einfach nur die unschmerzhafte eben. Also die ist eben nicht, also da merkt man nichts. Da
die
hast
gutartige.
Du nur diesen
Beule,
Knubbel. Ja. Halt, diese Beule. Ja. Ist aber bei mir nicht schmerzhaft. Und ich war schon beim Andreas, beim Chirurg meines Vertrauens. Und der hat das jetzt punktiert. Also der hat das so Spritze rein und dann einfach so Flüssigkeit rausgezogen.
Keine Spinneneier rausgekommen?
Nein. Ach, du bist so bösartig. Es ist unglaublich, wenn man da mal so einen Blick hinter die Kulissen wirft, ne? Woraus der Mensch eigentlich im Inneren besteht. Das sind schon ganz schön eklige Flüssigkeiten, sind wir mal ehrlich, ja. Aber wir wollen jetzt den Podcast nicht noch. Also, ja, jedenfalls hat er das rausgezogen, aber es läuft jetzt schon wieder ein bisschen nach. Also es wird schon wieder langsam.
Lässt es? Musst du den Ellenbogen jetzt irgendwie. Trocken halten?
Nee, nicht trocken halten, aber ruhig halten. Ich darf leider keinen Sport machen.
Aber es nässt jetzt nicht. Also
es läuft
nichts,
gar nichts. Nein,
überhaupt
nicht.
Weil du gerade gesagt hast, es läuft nach.
Nee, es läuft nach in den Beutel. Die
Beule wird immer größer.
Und im Zweifel muss das dann eben entfernt werden. Ist aber auch nicht schlimm, weil so ein Schleimbeutel, müsst ihr euch vorstellen, ist eigentlich nur so eine Art Stoßdämpfer. Ja? Bloß im Knie ist es wohl ein bisschen problematisch, den einfach rauszunehmen. Aber im Ellenbogen zum Beispiel, da geht's.
Moment, können wir das jetzt an dieser Stelle, das müsste bitte hinterher geschnitten werden und an den Anfang gesetzt werden. Achtung, dieser Podcast enthält Informationen, die Sie verwirren könnten und sollte nicht zu Mahlzeiten eingenommen werden.
Und liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
Ja, bitte.
Ja, nicht an den Schleimbeuteln rumschneiden. Ja, habe ich alle meine kleinen Leiden. Warte, lass mal. Also Erkältung hatte ich gesagt jetzt, ja, so ein bisschen. Ja, Augen, gut, das ist ja jetzt erledigt, Schleimbeutel und Weisheitszähne.
Aber sonst geht noch alles.
Also, hat jemand mehr zu bieten?
Sonst bist du noch gut dabei, okay. Sonst ist alles schön und frisch und so.
Es fängt jetzt, ich bin ja da so, das kennt ihr das, wenn ihr im Fernsehen irgendwas seht, so ein Unfall, jemand fällt hin, dass einem dann auch automatisch das Bein wehtut. Ha? Ja, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen. Mir tut auch schon wieder, ich fühle gerade, ob meine Zähne, also ich habe ja gar keine Weisheitszähne mehr, habe gerade nachgefühlt, ob da irgendwas ist, ob da sich was sammelt, ob was entzündet ist oder so. Also ja.
Nein, wir sind ja der Wohlfühl-Podcast hier und es ist ja nachgewiesen, psychologisch nachgewiesen, die Wahrheit existiert schon sehr lange, dass wenn Menschen sich das Leid anderer Menschen anhören oder angucken halt, ja, egal wie, hören, sehen, was auch immer, dass sie sich dann etwas besser fühlen selbst. Ja, das ist so, das ist nachgewiesen. Wieso
das? Macht man doch schlechte Laune, wenn es anderen schlecht geht.
Ja, wieso soll ich das ist intuitiv, da denkt man so, ach Gott, so schlecht geht. Und ich dachte immer, mir geht schlecht. Ne? Wenn man dann die Geschichte vom André hört hier,
wo die Zähne schon locker sind, wo so eine Weisheit
sagen wahrscheinlich jetzt ganz viele, es könnte alles noch viel schlimmer sein. Oh,
das ist der Grund, warum Instagram und Facebook unglücklich machen, weil du immer nur siehst, wie Leute gut durchtrainiert im Urlaub sitzen und wahnsinnig leckere Sachen essen.
Richtig,
genau. Und weißt du, warum RTL 2 hier so Brennpunkt und Familien am Abgrund und was weiß ich, warum das so gut tut, weil man dann gleichzeitig sagt, ach guck mal, ja, ich kann mir die Augen-OP nicht leisten, aber ich habe noch was zu essen auf dem Teller, mir geht's noch besser als denen.
Wir machen eine medizinische Plattform. So, ja, keine Ahnung. So Patienten-Facebook.
Wir helfen uns selbst.
Nee, genau. Und jeder, dem schlecht geht, der hört sich dann einfach die ganzen Krankengeschichten an und sagt sich hinterher, 10 Minuten Patienten-Facebook und mir geht's besser.
Ja, das
wäre doch eine Idee, das ist eine Geschäftslücke.
Das ist eigentlich eine Selbsthilfegruppe hier. Ja,
ja, ja, ja. Der englische Patient. Ach, englische Patient, weil wir gerade bei Patient waren. Ich habe es mir aufgeschrieben, Juliette Binoche wird heute 59.
Glückwunsch. Aha. Hat die noch ihre Weisheitszähne?
Und weiß ich nicht. Ah, ja, die sieht echt noch toll aus. Ja, so gucke. Englische Patient, dafür hat sie einen Oscar bekommen. Mhm. Hat auch gespielt. Oh, da sind wir gerade auch schon beim kleinen Medientipp, beim kleinen Streamingtipp. Der Film ist nicht mal ganz neu, der ist aus dem Jahr 1992. Den kann ich aber wirklich wärmstens empfehlen. Das ist allerdings ziemlich harter Tobak. Das ist auch Drama, aber super, super, super toll umgesetzt. Das Verhängnis. Oder Fatal, ist im französischen Original Fatal, sagt man. Ne?
Fatal.
Da spielt sie an der Seite von Jeremy Irons, das Verhängnis, Juliette Binoche. Und zwar verliebt sie sich in ihren Schwiegervater.
Was?
Sie will praktisch heiraten, ist kurz vor der Hochzeit, die Hochzeit wird geplant so. Und lernt dann den Papa des Bräutigams kennen, der ist Diplomat, also relativ häufig unterwegs. Und die beginnen eine Affäre, die beiden. Also die verlieben sich ineinander. Sehr leidenschaftlich. Sehr, und das endet total dramatisch. Ich will jetzt nicht spoilern.
Es gibt auch Dinge, die macht man nicht. Och, weißt du.
Ja, na gut, es ist.
Nee, wir sind doch keine Tiere.
Ja, mein Gott, ich kann doch aber nichts für diesen Film. Ich wollte nur sagen, das ist großartige.
Was ist denn daran jetzt großartig?
Der Film geht unter die Haut einfach. Weil er toll,
wie geht's dann?
Toll gespielt. Soll ich noch ein Stück verraten, oder? Micha?
Wenn es nichts mit Schleimbeuteln ist, geht's, ja.
Nee, es ist nichts mit. Nein, also der.
Der bleibt denn dann übrig? Also wer kriegt sie denn?
Also, na, pass auf, der eigentliche Konflikt ist, dass der Sohn, also er mietet, also der Papa mietet dann extra eine Wohnung an, eine konspirative Wohnung. Gott. Die liegt irgendwo oben im 6. Stock. Und der Sohn bekommt das durch Zufall irgendwann raus, also der Bräutigam, und geht dorthin und dann ist natürlich, wie das dann im Film so ist, die Tür nur angelehnt, kommt er hoch, stößt die Tür auf und sieht dort halt seinen Papa mit seiner Braut im Bett. So.
Meine
Güte. Und ist so perplex und ist so geschockt und geflasht, dass er so rückwärts aus der Tür wieder rausgeht und praktisch über das Treppengeländer fällt, so rückwärts. Und dann gibt's einen Lichthof, keine Ahnung, eben aus dem 6. Stock und der fällt da runter. Und ja, jetzt beginnt der nächste Erzählstrang, nämlich der Vater, also ist ja verheiratet, also hat eine Frau und so weiter. Sie verliert ihren einzigen Sohn. Also das ist schon sehr dramatisch. Aber großes Kino, ich kann das echt empfehlen. Das Verhängnis mit Juliette Binoche, die heute 59 wird für den englischen Patienten, hat sie übrigens für die beste Nebenrolle damals den Oscar bekommen. Der Oscar, der jetzt am kommenden Sonntag stattfindet. Mhm. Oscar-Verleihung, Los Angeles. Zum ersten Mal fehlt was? Wisst ihr es?
Weiß ich nicht.
Wisst ihr nicht?
Nee, was fehlt?
Zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars ohne roten Teppich.
Ach, wieso das denn?
Die haben keinen roten Teppich und zwar zum ersten Mal Champagnerfarben.
Aha.
Die Erklärungen gehen da auseinander. Also es gibt eigentlich keine richtige. Und so ein paar Witzbolde sind der Meinung, dass es was damit zu tun hat, dass ja bei der letzten Oscar-Verleihung Blut geflossen ist.
Ah.
Ja, die Ohrfeige. Ah,
von Blut.
Ich weiß nicht, ist Blut geflossen?
Nein, da wackelt nur die weiße Zähne.
Jetzt im übertragenen Sinne halt, ja, so ein bisschen überspitzt und dass man deshalb auf den roten Teppich verzichten wollte. Nee, es gibt nicht wirklich eine Begründung. Die wollten, vielleicht ist er nicht sauber geworden. Weiß nicht.
Sind aber Champagnerfarben, wie willst du denn das wieder sauber kriegen?
Sind ja die banalsten Dinge.
Ist ja noch schlimmer, ist ja noch empfindlicher.
Weiß nicht, wo man so einen roten Teppich herbekommt.
Vielleicht haben die den roten Teppich so oft gewaschen, dass der jetzt nur noch Champagnerfarben aussieht. Mit falschen Waschmitteln.
Das kann auch sein. Ja, richtig, genau.
Na gut.
Falsches Waschmittel generell benutzt, ja. Weiß man nicht. Das also am Sonntag. Große, große, große Hoffnung aus deutscher Sicht. Ich hoffe, ihr habt den beide schon gesehen. Im Westen nichts Neues.
Nein, immer noch nicht.
Immer noch nicht gesehen.
Nein.
Oh, ein Antikriegsfilm. Vom Feinsten würde ich fast sagen, wenn man das so salopp überhaupt formulieren darf. Also das ist auch ein Film, der unter die Haut geht, natürlich auf ganz andere Art und Weise, wie Juliette Binoche, weil dort also Remarks, Drama, im Westen nichts Neues, neu verfilmt, mit großartigen deutschen Darstellern, also ein deutscher Film, klar. Und boah, also ich glaube, ich hatte es sogar hier im Podcast schon erzählt, dass... Vorbei, Film ist zu Ende und die Menschen blieben bestimmt noch 5 Minuten regungslos im Kino sitzen. Das habe ich noch nie erlebt, noch ewig nicht. Und ich bin Ü50, ich habe noch nie erlebt, dass Menschen minutenlang völlig, das Kino war voll, sitzen geblieben sind und total geschockt waren von diesem Film. Ja, der geht als deutscher Beitrag, als bester ausländischer Film ins Rennen. Große Hoffnung, im Westen nichts Neues. Mal gucken, am Sonntag, ohne roten Teppich, die Oscarverleihung.
Aha.
So.
Ja. Ja, Micha, du so?
Habe ich jetzt die Stimmung runtergelassen?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, wir schämen uns gerade schon wieder. Micha hat bestimmt jetzt irgendwas ganz Triviales und ich habe gar nichts.
Ja, so Streaming-Tipp. So ungefähr. Ich bin ja da immer der intellektuell Luschige. Nee, aber ich musste jetzt gerade so stutzen bei Frau, ich will mal Brioche sagen, bei Juliette Binoche, bei dem Film dachte ich, ja, Geschichten, die das Leben schreibt, von wegen, was er hier, es wird ja immer dramatischer und unglaubwürdiger. Aber mein Streaming-Tipp ist nämlich genau das Gegenteil. Das ist nämlich beruhend auf einer wahren Geschichte, aber so unglaublich, dass man denkt, das hätte sich jemand ausgedacht. Und zwar heißt das The Thing About Pam. Das ist eine kleine Serie von 6 Teilen, beruht auf der wahren Geschichte von einer Frau namens Pam Hupp, deswegen auch das Ding mit Frau mit der Pam. So, und die steht im Verdacht, da gibt es kein Gerichtsurteil bisher zu, aber sie steht im Verdacht, 2011 ihre Freundin umgebracht zu haben. Und in der Serie wird das auch so dargestellt, dass sie so sehr übergriffig ist, also die dauernd immer rumkommandiert und sie dann irgendwie mit hinnimmt, wo sie gar nicht hin will und so weiter. Und man fragt sie am Anfang auch, wieso soll die umgebracht haben? Dann gibt es aber eine Lebensversicherung, die diese Freundin kurz vorher auf diese Pam umgeschrieben hat. Angeblich soll sie für die Töchter da sein und diese Pam sagt dann auch vor Gericht immer aus, ja, ist kein Thema, ich habe das sowieso, das kriegen die Töchter auch alles, das Geld. Dann schiebt sie das aber alles so immer hin und her, dass das Geld schließlich dann doch wieder bei ihr landet. Und sie sagt vor Gericht so aus, dass der Mann von dieser Freundin, Betsy heißt sie, dann schließlich verurteilt wird, weil er seine Frau ermordet haben soll. So, und dann anschließend passiert noch ein Mord, den sie, also Pam, dem Mann, der aus dem Knast wieder rauskommt, weil es wird für alles wieder neu aufgerollt und stellt sich raus, nee, der kann es dann doch nicht gewesen sein. Und dann versucht sie aber, ihm einen Mord in die Schuhe zu schieben und dabei wird sie erwischt und deswegen geht sie vor Gericht. So, und jetzt ist der Knaller. Die Frau, also Pam, die Mörderin, die wird gespielt von Renée Zellweger. Das ist die Bridget Jones Schokolade zum Frühstück gespielt hat und auch ja schon, ich glaube, zwei Oscars, 4 Golden Globes bekommen hat. Und ich dachte die ganze Zeit, mein Gott, die spielt so widerlich, das ist so eklig, weil das immer so überheblich ist und zum Beispiel vor Gericht bei den Aussagen, wenn der Staatsanwalt sie irgendwas fragt, dann macht sie so, was? Entschuldigung, ich habe eine Krankheit, ich verstehe das nicht richtig. Was wollen Sie? Und das ist alles so wirklich so durchschaubar, ganz blöd. Und du denkst, ich dachte immer, Zellweger kann auch nicht mehr spielen, was ist denn mit der los? Und dann siehst du hinterher zum Ende der Serie, ich hoffe, das ist jetzt nicht der zu große Spoiler, sieht man Ausschnitte von der echten Pam, auch vor Gericht oder wie sie in Untersuchungshaft sitzt und so weiter. Und man sieht, die ist genauso widerlich. Also das ist wirklich exakt richtig gut gespielt. Also deswegen wahnsinnig spannende Geschichte, die man so gar nicht glauben würde. The Thing About Pam, das gibt's bei RTL Plus, das gibt's bei Amazon, bei iTunes. Ich glaube, nirgendwo im Abo mit drin, muss man extra dann buchen und kaufen, aber lohnt sich auf jeden Fall.
muss man sich überlegen, ob man die Augen machen lässt oder ob man bucht.
Ja, für 6 Euro.
Ach so, na gut, ja.
Okay. Da kriegst du die Augen auch nicht gemacht.
Sehr schön.
Ja, spannend. Noch irgendwas gelesen, gesehen?
Nein, jetzt komm ich nicht so an. Nein, jetzt geht die Gartensaison wieder los. Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch.
Okay, okay. Heute hätte Peter Schollatur Geburtstag, wäre heute 99 geworden, an diesem 9. März, ja, 2014 gestorben. Einer der großen Welterklärer. Manchmal ist es ein bisschen schade, also weiß nicht, wie es euch geht. Ich vermisse ihn manchmal so ein bisschen, so die Einordnung von ihm. Ja, es war nun wirklich jemand, der nun jedes Land der Erde kannte. Ja, damit hat er auch gerne kokettiert, dass er wirklich jedes Land der Erde besucht hat und nicht nur besucht, sondern nahezu auch aus jedem Land der Erde berichtet hat. Also der wirklich auch geopolitische Zusammenhänge kannte und verstehen konnte und auch gut erklärt hat. Das fehlt jetzt ein bisschen, gerade in dieser ja nicht enden wollenden Krise. Man hat ja das Gefühl, das wird alles immer schlimmer. Aber ich will jetzt die Stimmung nicht runter. Um Gottes Willen. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal mal.
Nicht immer so erzählen. Also dieser Podcast bekommt den Warnhinweis wegen der ekligen Geschichten und der nächste dann ein Bitte lassen Sie sich nicht runterziehen. Ja? Mhm.
Genau, genau. Ja, dann da gibt es leider nichts Neues. Nee, aus gar nicht, dem Krieg in der Ukraine, also das schaukelt sich immer mehr hoch und wir müssen ja nach wie vor sehr, sehr besorgt sein, alle miteinander. Am meisten natürlich die Menschen in der Ukraine, keine Frage. Also schlimm.
Ja, so, ja. Da ist die Stimmung jetzt unten.
Nee, wollte ich nicht. Nee, ist nicht, komm, wir sind aber auch schon ziemlich lange unterwegs. Wollen wir jetzt hier so Frage und Witz und so?
Oh ja, gerne.
Jetzt noch was Wichtiges zu besprechen.
Ja, auch ich sehe, guck mal hier, die Meldung, weil ich nicht, das Pferd des tschetschenischen Machthabers Kadyrov wurde in Tschechien entführt. Kadyrov ist ja, also Tschetschenien, praktisch eine Teilrepublik Russlands, der Russischen Föderation. Da gab es ja auch den ersten und den zweiten Tschetschenienkrieg. Und der Kadyrov ist der Sohn vom ersten Präsidenten, der jetzt dort ja als Diktator eigentlich auch regiert, muss man sagen. Ja, und dort ziemlich viel Angst und Schrecken verbreitet. Wenn man das jetzt einordnen wollte, Tschetschenien ist im Grunde genommen ja sowas wie ein deutsches Bundesland. Könnte man das so sagen, Micha? Würdest du so? Ja, so.
Ich weiß es gar nicht so. Rein rechtlich glaube ich nicht, aber faktisch ja, also dann doch,
hat,
ne, oder?
Es hat autonomen Status gehört, aber faktisch zur Russischen Föderation, also ja schon zu Russland. Mhm. Ja, und deswegen gab es ja dann auch dort diese schlimmen Auseinandersetzungen. Die wollten ja dann nach dem Zerfall der Sowjetunion erstmal eine komplette Unabhängigkeit. Dann sollte dort ein Kalifat errichtet werden. Dann kamen da die finstersten Menschen aus dieser ganzen Ecke zusammen. Ne? Und also die wirklich auch Köpfe abschlagen und wollten dort, wie gesagt, dieses Tschetschenien rauslösen aus der Russischen Föderation. Und dann ist Jelzin damals noch mit Truppen einmarschiert und ist erstmal gescheitert. Dann kam Putin und die auch. Also ganz schlimme Geschichte und jedenfalls halten sie jetzt einigermaßen Ruhe durch diesen ziemlich grausamen Machthaber Kadyrov. Und der hat ein Pferd in Tschechien stehen und das wurde jetzt entführt. Und was ich interessant finde ist, dieses Pferd war von der EU sanktioniert. Ja, es war sanktioniert. Es durfte den Stall eigentlich nicht verlassen.
Ach.
Weil es Kadyrovs Pferd war. Also, ja, das sind auch so Geschichten am Rande des Krieges.
Oh Gott.
Ein EU-sanktioniertes Pferd.
Ja, wenn man Yachten festlegt, dann auch Pferde. Ja.
Auch Pferde, na klar.
Irre.
Verrückt ist es. Ja, entschuldige, ich hatte Christine unterbrochen.
Ich wollte jetzt zur Frage schreiten, aber wenn es jetzt doch Themen gibt, dann bitte, tut euch keinen Zwang.
Du bist doch sonst bald bei Tieren und Pferden immer mit dabei.
Ne, ich hab's nicht. Ich war's nicht.
Du hast es
nicht. Nein, ich hab's nicht. Das jetzt die Frage war. Wollen wir über London sprechen?
Wir sprechen über London.
Micha, warst du schon mal in London?
Ich war einmal in London, aber wirklich nur, ich glaube, keine 24 Stunden.
Und das ist auch schon länger her?
Das ist auch, gibt's noch, hat sich was getan in London?
Naja, warte, André, du,
London? Ich war noch nie in London, aber ich werde in London sein am letzten Aprilwochenende.
Und genau darum geht's.
Geburtstagsgeschenk.
Sehr schön. Und da müsst ihr unbedingt ins British Museum. Das ist ja ganz bekannt in London. Das ist eines der größten und bedeutendsten kulturgeschichtlichen Museen der Welt.
Jährlich ich glaube, es ist
über
6
Millionen Besucher. Das weiß ich jetzt gar nicht genau.
Ich glaube, in London sind wohl alle öffentlichen Museen, also es gibt natürlich auch private Museen und so weiter, also aber alle Museen der öffentlichen Hand, sagt man das so, sind, glaube ich, kostenlos. Da ist der Eintritt, glaube ich, frei. Ich meine sowas mal.
Ja, wie auch immer, selbst wenn es Eintritt kostet, dann musst du den halt zahlen, natürlich. Weil wie gesagt, das, ich meine, 6 Millionen Besucher jedes Jahr können sich nicht irren. Also dieses British Museum, da wird seit 1993 ein ganz normaler handelsüblicher Vorschlaghammer ausgestellt. Mhm. Warum? Warum gibt es da einen Vorschlaghammer zu sehen?
Ich hätte gerne ein A, B und C.
A, er war im Besitz von 19 Königen.
Aha.
B, er kam beim Bau von Millennium Bridge und London Eye zum Einsatz. Oder C, die Suche nach ihm führte zu einem riesigen Römerschatz.
Man hat nach dem Hammer gesucht und dann den Römerschatz gefunden?
Wäre eine Möglichkeit.
Also wenn ich bei mir zu Hause das Werkzeug suche, weil es mal wieder nicht da liegt, wo es liegen soll, habe ich noch nie einen Römerschatz gefunden.
Tja, vielleicht war er auch im Besitz von 19 Königen. Oder er hat beim Bau der Millennium Bridge mitgeholfen. Man weiß es nicht. Also ich weiß es schon, ihr nicht.
Bauen die noch mit Vorschlaghämmern? Das ist die große Frage.
Hämmern muss man
wenn
immer.
Man jetzt, ja. Die Millennium Bridge ist ja gebaut worden Ende der 90er. Ja?
Ja.
Sonst wäre es ja nicht die Millennium Bridge und war wahrscheinlich dann 2000 rum fertig. Mhm. Hat man da noch mit Vorschlaghämmern gearbeitet?
Ja, im Vorschlaghammer wird jederzeit gearbeitet.
Denkst du?
Ja, na.
Ich ja, bei tippe dir im Garten, ja, aber ja, dort an der Millennium Bridge.
Ja, da gibt es ja auch irgendwelche, also ich glaube, einen Vorschlaghammer gibt es. Okay. Ob das jetzt immer. Allerdings der war.
Aber wenn,
seit
wenn
93
jetzt,
ist der dort.
Wenn das jetzt ja. die Tower Bridge gewesen wäre und dann nochmal die Millennium Bridge, also so Jahrhunderte dazwischen gelegen hätten, dann hätte ich gesagt, ja, vielleicht ist es das. Wobei mutig, wer dann so einen alten Hammer nochmal nimmt. Ich tippe mal auf die Könige.
Auf die Könige?
Ja.
45 Könige.
19.
19.
Ach, 19 Könige. Ich habe 45. Ach, 19 Könige.
Du hast 45 verstanden?
Also
nein,
du meinst,
19.
Du meinst, die Könige haben diesen Vorschlaghammer praktisch von Generation zu Generation weitervererbt. Und die letzte Besitzerin war demnach Queen Elizabeth II.
Weil immer, wenn der König sagt, so mein Sohn, komm, auch du brauchst ein Hobby. Ich zeig dir jetzt mal im Keller, wie man solche Sachen macht. Zum Beispiel bei Gefangenen auf Daumen schlägt oder sowas.
Ja.
Dafür gab es diesen Hammer. Und dann haben
das
die
könnte
den,
sein.
Ja, und dann haben die den immer weiter vererbt und das war so ein Familienhammer.
Könnte möglich sein. Eine Erklärung, die andere seit The Crown wissen wir ja, dass Elizabeth mit ihrem Philipp, mit ihrem Mann auch durchaus hier und da ein kleines oder auch größeres Problemchen hatte.
Ja.
Gerade in der ersten Zeit der Ehe, wo er doch so ein bisschen sich als Schlawiner entpuppt hat. Mhm. Vielleicht kam auch bei dieser Gelegenheit der Vorschlaghammer zum Einsatz.
Du meinst ja, dann kreiste der Hammer, wenn der Haussegen schief hing.
Richtig, genau.
Vielleicht, vielleicht
hat man gesagt, jetzt wo auch in britischen Schulen der Rohrstock nicht mehr zum Einsatz kommt, dann irgendwann in den 60er, 70ern, haben wir gesagt, das wollen wir jetzt dem Prinz William nicht mehr zumuten und der Kate. Deswegen tun wir den Vorschlaghammer jetzt ins Museum. Das könnte sein, ja.
Aber vielleicht war das auch der Hammer, der gehörte, das war jetzt das Falsche an der Geschichte, der gehörte nur 17 Königen. Und aber trotzdem, den hat man verloren, weil die 18. und 19. konnten den nicht mehr benutzen. Deswegen hat man ihn gesucht und als man ihn gefunden hat, lag da der Römerschatz drunter.
Ja, dann wird es ja jetzt zwei Antwortmöglichkeiten.
Nee, die erste ist ja falsch, weil es waren ja nur 17 Könige und nicht 19.
Ja.
Die Christine ist da schon mal manchmal so ein bisschen. Hm? Ja,
also ihr könnt euch jetzt die Antworten auch nicht malen. Also ihr müsst schon eine von den Antworten nehmen, die ich euch vorgegeben habe.
Du hattest dich jetzt mit den Königen festgelegt.
Ich hätte jetzt die Könige genommen, ja.
Okay, dann hätten wir Millennium Bridge oder den Römerschatz.
Ich würde mal den Römerschatz nehmen, weil es gab ja die berühmte Mauer, die Römer gebaut haben in England. Das war das der Limes? Nee, das war nicht der Limes, helft mir.
Der Limes war hier in Mitteleuropa.
Der war ja an der Grenze zu Frankreich. Wie hieß denn die Mauer in Großbritannien?
The Wall,
weiß nicht. Irgendwie, wie hieß denn
hatten
das?
Kann man
aber nee, nicht gucken, weil nicht, dass dann die Antwort dort. Also ich meine jedenfalls, die Römer sind ja eingefallen. Und also auf die britische Insel, also auf Großbritannien, haben sich da nicht getraut, weiter rein ins Land zu gehen, weil die Briten schon damals ziemlich furchterregend waren. Und da haben die gesagt, nee, wir gucken jetzt, dass wir den Status quo halten und haben dann irgendwie so eine Mauer quer durch Großbritannien gebaut. Komme jetzt gerade nicht drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Pfähle für diese Mauer, dass da Pfähle eingeschlagen wurden mit einem Vorschlaghammer und da, wo eine römische Mauer steht und dahinter waren ja dann eben auch die römischen Feldlager und so weiter, dort haben ja dann die Legionäre gekämpft und so und manchmal kam auch der Kaiser zu Besuch oder irgendwelche höheren Offiziere, die hatten dann möglicherweise auch Gold dabei und vielleicht haben die dort einen Schatz vergraben. Also ich könnte mir vorstellen, ja, der Vorschlaghammer war dazu da, dort diese Pfeile einzuschlagen und ja, Römerzeit. Also ich nehme die Römer.
Aber fällt dir schon mal auf, also die Römer wollten nicht bis nach Schottland rein? Da haben sie gesagt, nee, ah, da oben ist uns fies, gehen wir nicht hin. Und in Deutschland sind sie auch nicht bis nach Sachsen gekommen zum Beispiel, ne?
Nee, genau, das sind sie auch.
Also das waren irgendwie die Völker, vor denen sie dann irgendwie Respekt hatten, ne? Ja. Oder nicht wollten.
Die Briten und die Sachsen, zu Recht.
So, schade, dass du das mit den Römern genommen hast. Ich habe noch gedacht, okay, also hier das mittlere Millennium Bridge und so weiter, nee, das auf gar keinen Fall. Also entweder Römerschatz oder Könige. So, jetzt haben wir uns festgelegt.
Christine, okay, ich habe okay. Und zwar die Antwort ist, dieser Vorschlaghammer, die Suche nach ihm führte tatsächlich zu einem riesigen Römerschatz. Und zwar war das in der Grafschaft Sussex, ein Landwirt, also wirklich völlig profan, ein Landwirt hat auf seinem Feld da irgendwo seinen Vorschlaghammer verloren und hat sich deshalb vom Nachbarn einen also wirklich so doof kannst du gar nicht denken, hat sich von seinem Nachbarn einen Metalldetektor ausgeliehen, um seinen Vorschlaghammer zu suchen, weil das halt so ein großes Teil war. Und dabei hat er durch Zufall den bis dahin größten Schatz aus der Zeit der römischen Besetzung Großbritanniens gefunden. Ein Riesenwert, ein Riesenschatz und das alles durch Zufall, weil der Bauer eigentlich nur seinen Hammer suchen wollte.
Ach, guck an.
Und dieser Hammer ist seit 93 im British Museum in London ausgestellt.
Aha. Ja. Jetzt müssen wir bloß noch rausfinden, wie die Mauer hieß. Der Hadrianswall.
Ach,
der Hadrianswall. Antiker lateinischer Name, möglicherweise Valium Aea, war ein römisches Grenzbefestigungssystem des britannischen Limes, das zwischen Newcastle und Solway Firth angelegt war, nahe der heutigen Grenze zwischen Schottland und England in Großbritannien, der Hadrianswall. Alles klar, aber das war nur die halbe richtige Antwort. Trotzdem habe ich den Punkt, oder?
Ja, und ich ändere bei Wikipedia den Eintrag. Ich schreibe da, The King's Hammer ist berühmt dafür, dass er
The King's Hammer
von 19 Königen im Laufe seit dem Mittelalter weiter vererbt wurde.
Mhm. So, Micha, ein Witz.
Hattest du nicht noch einen Witz übrig von
Ariane, Erdmännchen, so nennt sie sich, ist mir leider abhanden gekommen.
Wie?
Also hat sich nicht wieder
gemeldet. Haben wir sie zu sehr gedisst. Wobei der letzte war ja ein bisschen besser.
Mit dem Elefant und der Maus. Ja. Also es gibt leider keine neue Ausgabe. Dazu keine neue Folge, aber kann ja noch werden. Ne? Mhm. Gucken. Das heißt, Micha, heute bist du dran.
Oh Gott. Hm. Ja, ihr findet den jetzt auch wieder doof, ne? Moment, ich. Moment, ich muss mir jetzt gerade überlegen, wie wir den hier aufteilen. Moment, also, ich kriege den Witz nicht verteilt in die verteilten Rollen hier.
Mach ganz entspannt. Im Zweifel bin ich das Publikum.
Du bist das Publikum, okay.
Ich bin das Publikum, ich passe nur auf.
Also, wir haben eine Lehrerin, wir haben einen Jungen und wir haben ein Mädchen.
Okay, so. Können wir uns darauf einigen, dass es eine, weil wir müssen ja den Titel des Podcasts irgendwie bedienen, also dass es eine scharfe Lehrerin ist.
Dann nehmen wir den anderen Witz.
Dann nehmen wir den anderen Witz.
Da ist nämlich was Scharfes mit dabei.
Was Scharfes mit dabei.
Der André könnte jetzt einmal eine Leiche spielen. Ich dachte, das kommt dir mit deinen Zähnen, Augen und Schleimbeutel entgegen.
Hier auf meinen medizinischen Zustand anspielst.
Nein, keine Leiche. Du bist einfach verletzt. Du bist ein schwer Verletzter. Also das kennst du ja als Mann, immer leiden, bisschen erkältet, nah am Tod dran. So, ich bin dein Kumpel, der mit dabei ist. Und Christine ist die Notrufzentrale. So, und wir rufen jetzt, also wir beide sind auf der Jagd. Wahrscheinlich in Großbritannien übrigens. Sind wir,
wir zwei. Also, wir zwei. Und ich bin angeschossen.
Ich glaube, das gilt übrigens als einer der, in Umfragen sagen die Briten, das wäre einer der witzigsten Witze des Planeten.
Ah. So. Okay.
So, deswegen, also Großbritannien kommt gut hin. Wir sind also.
Und das mit dem, das habe ich gut drauf, weil ich habe jetzt in der Mediathek den neuesten Münster-Tatort gesehen. Mit, ich will immer sagen, Herricht und Prahl. Mit Axel Prahl und Jan-Josef Liefers. Mhm. Und da ging es um eine Influencerin, die irgendwie erstickt ist.
Ja. Oh Gott.
Ja. Und vor laufender Kamera. Also praktisch, sie hat sich selber dabei gefilmt. Und die hatten ja diese Mega-Quote, wieder 14 Millionen. Und du weißt, dass man, wenn es irgendwo eine Mega-Quote gibt, Micha, ist es unsere Pflicht, dass wir uns das anschauen oder anhören, damit wir auch irgendwann mal jemanden finden, der uns hört.
So, ja.
Deswegen ziehe ich mir sowas rein. Also jedenfalls hat die spätere Leiche, hat das sehr, sehr gut gemacht mit diesem.
Ach so,
wäre das so okay? Wäre das gut angelegt?
Das kommt aus der Rolle schon entgegen, ja.
Sehr gut, ja, okay.
Moment, also jetzt muss ich mal gucken, was hier. Ich glaube, es ist der witzigste Witz, aber das müsste man nochmal recherchieren. Aber lassen wir es dabei. Es ist ein großartiger Witz. Die Briten, das ist britischer Humor.
Ja.
Also, wir sind unterwegs im Wald. auf königlichem Territorium bei der Jagd. Und du hast jetzt, ja, das ist jetzt so eine Geschichte, da musst du dich ins Alter eindenken. Du brichst einfach so zusammen. Also das ist jetzt nichts, dass da irgendwas passiert wäre, sondern dass einfach der Weisheitszahn fällt und du erschrickst dich und so und du brichst dann zusammen und kauerst jetzt am Boden so, ne?
Ja, okay. Und mein Pferd ist über einen Vorschlaghammer gestolpert.
Wahrscheinlich ja. Das Pferd, das du aus Tschechien entführt hast.
Richtig. Ja. Das von Kadyrov.
Ja, richtig.
Ja.
So.
Gut.
Du könntest jetzt mit deinen schönen Geräuschen.
Ach so, das ist ja politisch auch korrekt, weil das ist ja von der EU sanktioniert, das Pferd. Wir sind ja jetzt in Großbritannien.
Richtig.
Da darf es ja rein. Das ist ja nicht mal EU.
Ach stimmt. Aber
die Briten hätten es wahrscheinlich gleich liquidiert.
Da ist London auch gut. Die haben da sind doch auch viele Russen und haben da dicke Villen und so.
Ja, richtig, genau.
Genau.
Ja.
So, also du brichst jetzt zusammen, ne?
Ich breche jetzt zusammen.
Also leide doch jetzt mal, Mensch. Plumps.
Plumps.
So, dann jetzt tatortmäßig sage ich.
Oh Gott, der wusste es noch.
So, ja, okay.
Dann tatortmäßig muss ich natürlich sagen, oh, Hilfe, was ist denn jetzt? Und wie geht's dir? Wie heißt du eigentlich?
Ich heiße
Charles.
Charles ist gut, ja.
Charles. Oh,
der
Charles.
Sterbende König.
Charles, my dear old friend, was ist los mit dir? Oh Gott. Dann rufe ich jetzt, was haben die in Großbritannien, 911 auch? Oder was ruft man da an? Also jedenfalls, ich rufe den Notruf an.
Ach,
apropos, Probealarm hier gerade. Hilfe.
Ach, in Nordrhein-Westfalen.
Ja, 11 Uhr, das Handy.
Ei. Oh Gott.
Und funktioniert, ja?
Funktioniert, ja. Hat jetzt gerade hier richtig losgeht.
So. Okay, also jetzt hatten wir gerade einen Notrufalarm. Also,
warte, wir müssen das wählen? Recherchieren. Notruf, UK, Notruf. 999.
999?
Nein, wahrscheinlich sagt der Brite 999.
999.
999, ja. Okay. Feuerwehr und Notarzt. Rund um die Uhr 999. Also falls euch mal was passiert, ihr stürzt mit eurem tschetschenischen Pferd über einen Vorschlaghammer irgendwo in Sussex, dann bitte die nein.
Aber wie haben die das denn früher?
Also jetzt
kennt ihr das früher?
Nein.
Früher bei den Wählscheibentelefonen war es ja so, hier in Deutschland Notruf, einer der beiden Notrufe ist ja 112, und dann gab es so kleine Schlösschen, die konnte man in die Wählscheibe reinmachen und dann konntest du mit der Wählscheibe nur noch bis zur 2 wählen und also nicht irgendwelche beliebigen Nummern anrufen, sondern du konntest nur die 1 und die 2 wählen, um eben noch den Notruf abzusetzen. Alles andere ging nicht.
Quatsch, wirklich?
Ja, tatsächlich.
So, also als Kindersicherung?
Genau, oder? Richtig. So, also wirklich so ein ganz kleines Schloss, das da so reingesetzt wurde. In Großbritannien, wenn du die 9 mit für den Notruf freilassen musst, dann kannst du ja auch alles andere anrufen, ne?
Ja, das ist aber...
Das haben nur deine Eltern gemacht, Micha. Das war wieder was ganz Spezielles.
Jetzt. Aber wir wissen doch auch seit dem Andrew hier, dass die Briten gerne mal fummeln und so. Oder? Und deswegen sagen die eben nein. Ja, also dreimal nein. Also ja. Naja, das...
Nein, komm,
nein,
ruf jetzt
heißt,
einfach.
Nein heißt nein.
So. Ja, nein heißt auch nein.
Nein, eben. Ja. So, okay.
So, also,
wer
ruft jetzt an?
Ich rufe bei dir beim Notruf an.
Gut.
So, und du müsstest...
Du musst still sein.
Und du musst mich dann fragen, was los ist und so. Und dann auch sagen, also so, jetzt gucken Sie nochmal genau, überprüfen Sie nochmal genau.
Okay.
Stellen Sie mal sicher, ist der wirklich tot, ne? So. Weil ich rufe dich jetzt an und sage, Hilfe, mein Freund Charles, wir waren gerade bei der Jagd, wir haben einen Fünfender entdeckt und wollten gerade schießen. Der Brite neigt ja auch zur Laberei dann immer, ne? Und
okay, also.
Und meine Flinte, die ich zum ersten Mal im Einsatz hätte, wäre heute...
Bitte beruhig, my dear, this is an emergency call, bitte beruhig dich doch erstmal, ja, my dear.
Mein Freund Charles bricht, ist zusammengebrochen, er liegt am Boden, ich glaube, er ist... tot.
Also, oh Gott, aber dir geht's gut, my dear.
Bei mir? Ja, ich könnte einen Tee gebrauchen, aber ansonsten geht es mir gut.
Ja mit einem Stück Gebäck? Achso, nein, es geht hier um Charles. Also,
wenn
Charles,
Sie hätten gerne.
Gehen Sie mal ganz nah, geh mal ganz nah mit deinem Ohr an seinen Mund und schauen Sie mal, ob er noch atmet.
Ja, muss ich jetzt überprüfen, dass er wirklich tot ist, ja?
Ja, bitte überprüfen Sie das. Atmet er noch? Können Sie Anzeichen, also schauen Sie erstmal so, der Brustkorb hebt und senkt es sich.
Ich stelle jetzt sicher, ob er wirklich tot ist. Bumm! Ja, jetzt. Und nu, was machen wir jetzt? Jetzt ist er tot.
Jetzt gibt es einen Tee und das Gebäck.
Das war's. Die Briten finden den lustig.
Ach, ich stelle sicher, dass er wirklich tot ist.
Ja, Oscar, und dann schießt du. Das ist das Schwierige bei so einem Witz natürlich. Wir müssen unsere Drehbücher vorher aus. Also ganz so entspannt, stellen Sie jetzt erstmal wirklich sicher, dass er wirklich tot ist. Und was macht der weitgerechte Jäger?
Ja, ja. Ich glaube, Elizabeth hätte sich schlapp gelacht.
Wahrscheinlich.
Ja. Doch, ich glaube ja.
Wer solche Hunde zeitlebens hatte, der lacht sich auch über solche Witze schlapp.
Ja. Obwohl in The Crown haben wir ja gelernt, dass die schon, also dass die deutlich schlüpfrigere, weil du gerade, wir waren ja gerade bei Schaf. Ja? Ja. Also ich weiß nicht, was das jetzt mit Schaf zu tun hat.
Scharfe Munition. Gut.
Ach so, scharfe Munition vielleicht.
Ja, ja.
Ja, 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 okay. Der Chef. Was der Charles da so vom Stapel gelassen hat, die hatten ja so eine Art Clique, wo er dann auch die, wie heißt sie?
Camilla Parker-Bowles.
Ja, richtig, genau. Also die haben da ganz schöne Sachen vom Stapel gelassen. Also so Witze. Oder die Waldfee.
Ja, wie er auch doch ihre Liebesflüstereien war doch, ich möchte dein Tampon sein. Also bitte.
Ja, siehste.
Auf die Idee musst du erstmal kommen.
Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir beenden das an der Stelle.
Sehr gerne.
Es hat großen Spaß gemacht mit euch. Ich berichte dann beim nächsten Mal.
Stimmt, dann hören wir uns jetzt das nächste Mal wieder ohne die vier Weisheitszähne.
Ohne Weisheit.
Du, aber wenn die schon locker sind, soll ich die einfach ganz kurz mal, ich wasche mir die Hände nehme ich die kurz raus?
Nee. Also so ist es ja noch nicht.
Ja. Ja, du musst jetzt Geld sparen, also es ist alles in die Augen gegangen. Jetzt müsste halt deinen Zähnen vielleicht mal ein bisschen sparsamer sein.
Gibt's nur noch die Billig-OP, jetzt macht's die Kollegin. Wir können so mit Bindfaden machen, so wie früher, wenn die Milchzähne so locker waren.
Ja.
Und dann lass mal jemanden reinkommen.
Und kommt da eigentlich die Zahnfee noch? Ja. Viermal?
Ich drücke dir die Daumen.
Und für Weisheitszähne gibt es doch doppelt, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, ob die Zahnfee bei dir, also um die Zeiten noch, also abends dann. Ja, du arbeitest ja so, du hast ja so falsche Dienstzeiten auch. Da weiß die Zahnfee doch gar nichts mit anzufangen.
Also passt schön auf euch auf. Ja, behaltet den Durchblick, ganz wichtig. Und dann bis bald, bis demnächst oder morgen früh im Radio.
So machen wir's. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.